Hippopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hippopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Denkt man an die Wirtschaftsgeschichte Preußens um 1800, richtet sich der Blick meist auf das eigene Staatsgebiet auf dem europäischen Festland. Dabei wird übersehen, dass eine Einbindung in globale Handelsnetzwerke nicht erst später im Deutschen Kaiserreich mit seinem Streben nach einem Platz an der Sonne erfolgte, sondern bereits im frühmodernen Preußen angelegt wurde. Schon 1772 gründete Friedrich der Große die Preußische Seehandlungsgesellschaft, die als staatliches Unternehmen in der Folge eine wichtige Rolle in der preußischen Handelsstrategie und den Bemühungen um eine größere Beteiligung an den Absatzmärkten in Übersee spielte. Um diese Institution, die später als preußische Staatsbank bis 1945 tätig war, und um Preußens globale Wirtschaftspolitik soll es heute gehen. Dazu spreche ich mit Felix Töppel von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Er hat dort Kulturwissenschaften und europäische Kulturgeschichte studiert und ist gerade dabei, sein Promotionsprojekt zur preußischen Seehandlung abzuschließen. Dafür wurde er auch in diesem Jahr mit dem HIKO 21 Nachwuchspreis ausgezeichnet. Also dazu nochmal herzlichen Glückwunsch und hallo Felix.
Ja, hallo. Vielen Dank, Janis. Danke auch für die Glückwünsche.
Preußische Seehandlung, Außenhandel Preußens. Wie kommt man da drauf, wenn man in Frankfurt-Oder sitzt, sich damit zu beschäftigen?
Ja, da muss ich ehrlich gesagt etwas weiter ausholen, weil der Grund für die Hinwendung zur preußischen Geschichte liegt gar nicht so sehr in Frankfurt, sondern mehr in einer Zwischenstation in Nizza begründet. Meine damalige Chefin, ich habe dort ein wissenschaftliches Praktikum absolviert, Silvia Mazzagalli, hatte mich auf eine Lehrstelle in der Historiografie hingewiesen, und zwar die preußischen Konsulate. Und ich habe dann meine Masterarbeit über das preußische Konsulat in Marseille geschrieben. Und schon diese Arbeit war als ein Versuch einer globalen Geschichte Preußens angelegt. Ich habe aber gemerkt, dass nur die Beschäftigung mit den Konsulaten oder die reine Institutionengeschichte noch keine Grundlage für Globalgeschichte bietet und dachte mir, man muss das sinnvoll miteinander verknüpfen. Ich bin während der Recherche auf die Seehandlung gestoßen und habe festgestellt, dass gerade dieser doch sehr wichtige Aspekt, dieses Tätigkeitsfeld des Warenhandels, des Überseehandels, bisher gar nicht erforscht worden ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann wird das jetzt mein Promotionsvorhaben.
Dann kann man ja auch ein bisschen noch mehr Globalgeschichte machen als nur im Rahmen von einer Masterarbeit. Ja, fangen wir mal mit der Seehandlungsgesellschaft an. Ich habe schon gesagt, 1772 hat Friedrich II. Die preußische Seehandlung gegründet. Warum? Was war 1772?
1772 ist natürlich ein Schlüsseljahr, weil es das Jahr der ersten Teilung Polen-Litauens war. Also diese Teilung ist letztendlich die Grundvoraussetzung für die Gründung gewesen. Es ist auch richtig, dass Friedrich II. Diese Gründung gestattet hat, diesen Gründungsakt vollzogen hat, aber tatsächlich sind die wesentlichen Impulse zur Gründung dieser Gesellschaft von preußischen Beamten ausgegangen, darunter auch dem späteren Leiter oder dem ersten Leiter der Gesellschaft von der Horst, aber auch dem Generaldirektor de Lattre, die auf die Dringlichkeit oder die Möglichkeit der Einrichtung einer solchen Gesellschaft hingewiesen hat. Auch hier müssen wir ein paar Jahre zurückgehen, bis zum Siebenjährigen Krieg. Nach dem Siebenjährigen Krieg war die preußische Wirtschaft zerrüttet, der Handel lag am Boden, es gab finanzielle Probleme, ein großes Loch im Staatshaushalt. Und darauf reagierte man mit dem sogenannten Retablissement, mit dem Wiederaufbau. Und dieser Wiederaufbau zog eine ganze Reihe von Maßnahmen mit sich von staatlicher Seite, die eben auch die Förderung des Außenhandels mit betrafen. Und die Gründung der Königlichen Bank war ein wesentlicher Schritt dahin. Die Bank sollte nicht nur als klassische Zentralbank fungieren, sondern sollte auch den Außenhandel fördern und zum Beispiel Teile des Leinhandels an sich ziehen, Handel nach China und Indien betreiben, den Salzhandel übernehmen. Und es gibt aber strukturelle Grenzen, auf die man in dieser Zeit gestoßen ist, die diese ursprünglichen Pläne nicht haben zur Entfaltung kommen lassen. Ein ganz wesentlicher Gegenspieler ist die Adelsrepublik Polen-Litauen, die selbst also ein wirtschaftlicher Konkurrent war, mit Danzig einen wesentlichen Hafen an der Ostsee verfügte. Danzig war ein wichtiger Konkurrent und gerade dieser Salzhandel, auf den man in Preußen abzielte, den die Königliche Bank ausführen sollte, der lag aber in wesentlichen Teilen noch in den Händen dieser Danziger Kaufleute. Und man muss dann zur Geschichte der Seehandlung wissen, dass das Hauptanliegen eher war, diese neuen Teilungsgebiete, die da entstanden sind, beziehungsweise die restlichen Teilungsgebiete Hohenlitauens mit Seesalz zu beliefern. Das haben vorher aber die Danziger Kaufleute in den Händen gehalten. Und erst jetzt mit der Teilung sind erst diese Grundvoraussetzungen geschaffen worden, um diesen Handel ausführen zu können, so jedenfalls in der Theorie. Ja, man muss immer dazu sagen, es ist immer sehr viel Theorie dabei und die Praxis fällt letztendlich anders aus. Aber ich versuche es kurz auf den Punkt zu bringen. Also es sind vor allem fiskalische Gründe, die Friedrich II. Dazu bewogen haben, diesen Drängen seiner Minister nachzugeben, die Möglichkeiten, einen wichtigen Konkurrenten zu schwächen, beziehungsweise ganz explizit die praktische Notwendigkeit durch die Teilung Polen-Litauens, weil man diese für Preußen neu hinzugewonnenen Gebiete, aber auch die bei Polen verbliebenen Gebiete für die eigene Wirtschaftspolitik nutzbar machen musste oder wollte.
Also sieht man auch hier schon wieder, dass Impulse ausgehen aus Zentral- und Osteuropa, worüber wir dann später ja auch nochmal sprechen werden. Nochmal ein Blick zurück. Gab es denn vorher schon ähnliche Handelsgesellschaften oder vergleichbare Bemühungen, woran jetzt angeknüpft wurde?
Ja und nein. Also das ist eine sehr interessante Frage, weil die Seehandlung ist zwar als Handelsgesellschaft gegründet worden, aber in der Form hat sie schon nochmal eine eigene besondere Stellung. Es gab vor dem Siebenjährigen Krieg diese Versuche über private Monopolhandelskompanien, den Außenhandel zu fördern. Das sind aber in dem Sinne keine staatlichen Kompanien, das sind private Handelskompanien. Die sind auch maßgeblich durch privates Kapital getragen worden. Wobei man hier auch sagen muss, dass das Kapital zumeist nicht aus Preußen, sondern aus dem Ausland stammt, besonders aus den Niederlanden. Wir sehen das immer wieder, dass niederländische Kaufleute, gerade die in Konkurrenz zur niederländischen Ostindien-Kompanie standen, sich an ausländischen Kompanieprojekten beteiligt haben, um die Monopolbestimmung des Heimatlandes zu umgehen. Dann habe ich schon erwähnt, die Königliche Bank, die eigentlich als Bank gegründet wurde, aber auch als Handelsinstitut fungieren sollte, was dann letztendlich nicht funktioniert hat. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Handelskompanien, über die wir wenig bis gar nichts wissen. Also es gibt die Levantinische Handelskompanie, die auch von Friedrich II. Nach dem Siebenjährigen Krieg gegründet worden ist. Das ist auch eine private Kompanie gewesen, wobei aber hier deutlich ein staatliches Interesse an der Existenz noch vorherrscht als bei den früheren Kompanien. Und es gibt diese sogenannte Nutzholzadministration. Also es gab eine Holzhandelskompanie mit Sitz in Hamburg, über die wir aber kaum etwas wissen, weil die archivalischen Quellen leider verloren gegangen sind. Aber das ist auch ein interessantes Beispiel. Der Wilhelm Schulenburg von der Kehnert, der später auch Leiter der Seehandlung war Leiter dieser Nutzholzkompanie, später Nutzholzadministration. Und diese Kompanie soll wohl auch nach Spanien Handel getrieben haben. Aber wie gesagt, das ist so ein blinder Fleck, der aber eigentlich nochmal zeigt, dass also auch schon vor der Seehandlung diese Versuche auch von staatlicher Seite existierten, um auch nach dem westlichen Europa die Handelsverbindung zu stärken.
Und dann gab es scheinbar sogar auch personelle Kontinuitäten und man konnte ja sicherlich auch an schon etablierte Handelsverbindungen dann irgendwo anknüpfen.
Ja, das ist tatsächlich immer etwas witzig in der preußischen Geschichte. Es gibt immer sehr viele personelle Kontinuitäten und auch Überschneidungen. Wir sehen das ja gerade in der preußischen Verwaltungsgeschichte sehr häufig, dass es eine gewisse Ämterkumulation gibt. Ja, und zumeist haben auch die Leiter der Seehandlung Staatsminister haben noch diverse andere Einrichtungen geleitet und gleichzeitig sieht man, dass das immer wieder die gleichen Personen sind, die mit solchen Ämtern betraut werden. Das heißt, der Innovationsgrad ist bisweilen sehr gering und das ist dafür auch entscheidend, warum Preußen über einen längeren Zeitraum auch dem westlichen Europa ja hinterherhinkt. Es ist gar nicht mal so sehr immer nur die geografische Lage oder schon gar nicht darauf zurückzuführen, dass man keinen funktionierenden Außenhandel oder keine Exportwaren hatte. Aber diese personellen Kontinuitäten, zumal es sich um Personen handelt, die ja auch nur ein geringes Wissen oder einen geringen Erfahrungsschatz im Außenhandel haben, bremsen natürlich auch ein gewisses Vorankommen, eine gewisse Entwicklung. Und das ist im westlichen Europa, gerade auch in Großbritannien, doch ein deutlich anderes Bild. Per Fries hat das zum Beispiel sehr stark betont, also dass Innovation gerade im 18. Jahrhundert, zur Zeit des sogenannten Merkantilismus, eigentlich ganz entscheidend auch war für das, ja, für diesen Aufstieg der Europäer in der Weltwirtschaft. Ja. Und das fehlt in Preußen bisweilen schon.
Ja, so viel zu den Anfängen der Seehandlung. Wie war sie denn jetzt letztendlich tätig? Du hast so ein paar Tätigkeitsfelder schon angeschnitten. Und wie war auch der Aufbau? Also wie hat sozusagen die Seehandlung funktioniert?
Diese Frage ist wirklich ganz interessant und auch wichtig, weil eigentlich wissen wir bis heute noch nicht vollends, wie diese Seehandlung so im Detail funktioniert hat. Und wenn ich jetzt hier nochmal auf die Anfangsphase zurückkommen darf, also gegründet wurde die Seehandlung als Handelsgesellschaft mit einer Generaldirektion, also mit zwei Generaldirektoren, denen ein Chef oder ein Präsident vorstand. In den Anfangsbestimmungen hieß es auch noch, es soll einen dritten Direktor im spanischen Cadiz geben. Das hat es kurzzeitig gegeben, noch nicht mal ganz ein Jahr lang. Und danach ist dieser Posten auch nie wieder besetzt worden. Aber erstmal ist es wichtig zu wissen, es gibt einen Chef oder einen Präsidenten und es gibt zwei Generaldirektoren. Das hat nämlich einen Grund, warum ich das jetzt hier so betone, weil es mir bei der Lektüre auch neuerer Texte zur Seehandlung immer wieder auffällt, dass nicht zwischen den Chefs und den Direktoren unterschieden wird. Ein Direktor der Seehandlung ist nicht der Leiter der Seehandlung. Das ist ganz wichtig, weil so wird mitunter aus Karl August von Struensee schon in den 80er Jahren der Leiter der Seehandlung gemacht, obwohl er diesen Posten erst später übernimmt. Aus dem Freiherrn von und zu Stein wird plötzlich ein Direktor, obwohl er eigentlich der Leiter der Seehandlung ist. Ja, und da gibt es einfach schon ein Problem mit den Begrifflichkeiten, dass man das hier ganz klar auch trennen muss. Die Seehandlung hat natürlich dann auch über die Jahre einen großen Personalbestand aufgebaut. Es gab dann weitere Beamte, die eingestellt wurden, zum Beispiel zur Leitung des Kontors in Stettin, der für wenige Jahre existiert hat, ab Mitte der 20er Jahre bis 1833. Es gab einen Kontor in Warschau, der in den 1770er Jahren noch gegründet worden ist, der auch von preußischen Beamten geleitet worden ist. Es gab Hausangestellte und so weiter und so fort. Ja, Archivare, also es gab also das entsprechende Personal. Aber wichtig ist erstmal, es gibt diese Generaldirektion. Ich muss aber auch gestehen, dass ich mich mit dem Aufbau der Seehandlung auch nur bis zum Ende der Ära Rota, also bis 1848, tatsächlich beschäftigt habe. Ich glaube, da muss man auch nochmal mehr in die Tiefe gehen. Aber interessant ist vor allem, dass diese Seehandlung einen unglaublichen Wandel erfahren hat. Ja, also als Handelsgesellschaft hat sie angefangen. Die Handelsgeschäfte rücken in den 1790er Jahren immer mehr in den Hintergrund. Die Bankgeschäfte und Finanztransaktionen treten in den Vordergrund. Also das betrifft auch Ausleihen im Ausland, ja, aber auch das Lombardgeschäft wird immer stärker in den Vordergrund. Man tritt damit natürlich auch in Konkurrenz zur Königlichen Bank. Und nach den Napoleonischen Kriegen tritt nochmal eine ganz eigene Dynamik ein. Also Preußen liegt wirtschaftlich mal wieder am Boden. Es bedarf staatlicher Maßnahmen zur Förderung von Industrie und Außenhandel. Die Seehandlung wird ein Handels- und Finanzinstitut. Also sie ist weiterhin als Bank tätig. Sie kümmert sich aber um die Förderung des Außenhandels, betreibt einen eigenen Warenhandel, sie betreibt eine eigene Reederei. Sie ist plötzlich Gewerbetreibende mit einem stetig wachsenden Komplex an Gewerbe- und Industrieunternehmen, die dann erst in den 1840er Jahren allmählich wieder abgestoßen werden. Sie ist dann auch Gutsbesitzerin und sicherlich auch noch einiges mehr. Ja. Und erst ab 1848 wird sie dann wirklich zu einer reinen Bank oder erfährt diesen Wandel zur reinen Bank. Die Handelsgeschäfte werden abgestoßen, die Reederei wird geschlossen, die Industriebetriebe werden sukzessive abgestoßen. Auch wenn, das war dann eine Besonderheit der Seehandlung als Bank, einige dieser Betriebe aber noch weit bis ins 20. Jahrhundert in ihrem Besitz blieben. Ja, also sie hat immer noch diese Sonderstellung. Aber es ist generell schwierig, die Seehandlung immer mit einem Begriff zu charakterisieren. Aber das macht ihre Geschichte eigentlich auch so spannend, weil man an ihr auch deswegen so viel erzählen kann. Also auf globalgeschichtlicher Ebene, aber auch nationalgeschichtlich, lokalgeschichtlich.
Magst du einmal ganz kurz zwischendurch sagen, wo denn die, und du lachst schon, ja, wo die preußische Seehandlung also ihren Sitz hatte, und es hat ja auch einen bestimmten Grund, warum ich dich das frage.
Ja, also wir sind heute, oder die heutige BBAW, wo wir uns hier getroffen haben, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, das Gebäude ist der ehemalige Stammsitz der preußischen Seehandlung. Die Seehandlung hat das Vorgängergebäude 1777 bezogen und ist dann im Zuge des Neubaus dann hier in das heutige Gebäude der Berlin-Brandenburgischen Akademie eingezogen. Ja. Also insofern ist es schön, dass wir uns an diesem historischen Ort treffen. Wenn man jetzt noch herauskriegen könnte, wo wer welches Büro besaß, dann wäre es natürlich noch spannender.
Das wissen wir nicht ganz, aber wir sind sozusagen in der ehemaligen Zentrale unseres heutigen Themas so gesehen.
Aber es ist, wenn ich das dazu noch sagen darf, es ist auch spannend, dass wir wirklich diese deutliche Spur der Seehandlung heute noch haben. Ich habe mich nochmal mit einem Kollegen ausgetauscht und es kam nochmal die Frage auf, dieses Gebäude der Seehandlung in Warschau, das ist verloren. Ja, das hat er mir auch nochmal bestätigt. Ja, das wurde 1944 kriegsbedingt zerstört. Ja, ich habe mich aber noch gefragt, ob es eigentlich noch Spuren des Stettiner-Kontors gibt. Ja, also das sind so Fragen, die kommen jetzt dank dir hier auf. Da dachte ich mir, die müsste man eigentlich nochmal nachschauen, ob es vielleicht auch noch weitere Spuren der Seehandlung gibt. Industriegeschichtlich auf jeden Fall, aber auch darüber hinaus, das wäre spannend.
Wäre sicherlich auch nochmal eine interessante Europareise, die man da unternehmen könnte. Aber apropos Europa, ich habe ja damit auch eingeleitet, dass man bei Preußen eben eigentlich hauptsächlich immer auf Europa blickt, also das eigene Staatsgebiet, wenig auf den atlantischen Raum, denn in Europa, also vor allen Dingen dann eben nach Osten, fand ja auch die Expansion Preußens im 17. und 18. Jahrhundert statt. Also einmal, das haben wir jetzt schon angesprochen, das hat auch die Gründung bedingt, eben die Teilung Polen-Litauens zwischen Preußen, Russland und den Habsburgern. Und andererseits durch Friedrich II. In den drei schlesischen Kriegen die Eroberung Schlesiens von den Habsburgern. Welche Rolle spielten denn diese beiden Erweiterungen und dieser Raum überhaupt innerhalb der preußischen Wirtschaftsinteressen? Und wie war das dann mit dem atlantischen Raum sozusagen verknüpft?
Ja, sehr gute Frage. Als ich vorhin schon mal darüber nachgedacht habe, über die Rolle Schlesiens und auch über Polen-Litauen, da ist mir noch ein Gedanke gekommen, den würde ich hier gerne auch noch teilen, dass wir auch viel zu wenig über die Provinz Neuchâtel sprechen. Ja, also es ist natürlich auch noch so ein blinder Fleck in der preußischen Historiografie. Aber wenn wir auch über den Atlantik sprechen, dann müssen wir auch immer über Neuchâtel sprechen, weil gerade diese Kaufleute Neuchâtels waren unglaublich stark in diese Handelskreisläufe eingebunden. Ich will es jetzt auch nicht überbetonen, aber das ist ja natürlich auch nochmal so ein Thema, dass das eigentlich mehr Aufmerksamkeit bedarf.
Vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, sozusagen, was Neuchâtel ist. Oder?
Also Neuchâtel ist ein schweizerisches Fürstentum, das von 1707 bis 1806 und dann nochmal von 1814 bis 1848 als preußisches Fürstentum war, zugleich aber auch Schweizer Kanton war. War eben diese Personalunion mit Preußen, die da bestanden hat. Insofern ist natürlich Neuchâtel durch diese von dieser Distanz zu Preußen geprägt, aber es war eben Teil des preußischen Königreichs. Und es gibt nicht wenige Kaufleute und auch Beamte in preußischen Diensten, die sich auch als Preußen tatsächlich verstanden haben und die auch Karriere im Staatsdienst gemacht haben. Ja, also auch im diplomatischen Dienst hatten wir immer wieder Beamte, die ursprünglich aus Neuchâtel stammen. In den Hafenstädten Europas treffen wir Kaufleute, die ja eigentlich aus Neuchâtel kommen. Ja, und insofern, das macht diese Region eigentlich unglaublich spannend. Es gab nur noch nicht so viel Arbeiten dazu und ich glaube, das wäre auch lohnenswert, sich das künftig stärker anzuschauen. Zu deiner eigentlichen Frage, also ich finde, natürlich muss man hier mit Schlesien ansetzen. Schlesien, das dann Gegenstand dreier Kriege zwischen Preußen und Österreich war. Erst mit dem Ende des Siebenjährigen Krieges wird Schlesien endgültig zur preußischen Provinz. Und das ist letztendlich ganz entscheidend auch für den wirtschaftlichen Aufstieg Preußens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, vor allem im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Schlesien ist eine reiche Provinz, eine protoindustrielle Region mit einem blühenden Leingewerbe, das eine internationale Konkurrenzfähigkeit herstellt, ja, oder sozusagen die internationale Konkurrenzfähigkeit untermauert hat. Die schlesische Leinwand ist globale Handelsware gewesen. Sie wurde an den Küsten Afrikas, also Westafrikas, gehandelt, kam also auch als Tauschmittel im Handel mit Versklavten zum Einsatz. Dann war sie in den Amerikas, also auch gerade in den spanisch-amerikanischen Kolonien sehr stark gefragt. Besonders die feineren schlesischen Leinstoffe waren über den gehobenen Schichten nachgefragt. Und Ja, also das war natürlich ein ganz entscheidender Faktor auch für die preußische Wirtschaftsgeschichte jetzt aus heutiger Sicht. Und ja, man hat damit auch natürlich wieder einen Konkurrenten geschwächt. Ja. Die Provinz Schlesien war auch vor der preußischen Inbesitznahme schon in diese atlantischen oder transatlantischen Handelskreisläufe eingebunden. Dann wird sie preußische Provinz. Das hat natürlich auch erstmal eine Weile gedauert oder hat eine Weile gebraucht, bis man sich auf diese neuen Umstände eingestellt hat, auch mit den preußischen Herrscher sozusagen sich abgefunden hat. Aber letztendlich ist das für Preußen selbst ein ganz entscheidender Schritt gewesen. Und Ähnliches gilt auch für die Teilung Polen-Litauens. Ich habe es ja schon mal erwähnt, also Polen-Litauen ist ein wirtschaftlicher Konkurrent dieser Zeit. Wir haben, glaube ich, noch immer viel zu stark dieses Bild von einem rückständigen Polen im Hinterkopf, was natürlich durch die ältere Geschichtswissenschaft sehr stark auch betont worden ist, dieser periphere Status Polen-Litauens. Aber wenn man das Ganze empirisch überprüft, dann hält das gar nicht stand. Also gerade polnische Historiker haben sehr stark darauf hingewiesen, wie stark eigentlich Polen-Litauen selbst auch Teil dieses transatlantischen Wirtschaftsraums war, aber auch, dass Polen-Litauen sehr wohl auch über Textilgewerbe verfügte, die in Konkurrenz zum preußischen standen, also zur preußischen Textilindustrie. Und dieser Teilungsakt, so sehr auch letztendlich als Zivilisationsmission verkauft wurde, also dann auch unter Hinzunahme der also anthropologischer Taxonomien und der angeblichen Rückständigkeit der Polen oder der Untertanen Polen-Litauens, das sind knallharte wirtschaftliche Interessen, die hier im Vordergrund standen und die dann mittels solcher Narrative dann verschleiert worden sind. Ja, und man hat damit einfach einen Konkurrenten aus dem Weg geräumt und es gleichzeitig geschafft, diese Rohstoffbasis, über die Polen-Litauen der durchaus verfügte, für die eigene Wirtschaft nutzbar zu machen und dann mittels Zollbarrieren auch noch über Zölle einen fiskalischen Nutzen daraus zu ziehen.
Ja, also man sieht, die Einbindung sozusagen in den Welthandel dieser Region war auch schon vor Preußen gegeben einfach. Und Preußen machte sich einerseits zunutze und nutzt es dann zum eigenen Vorteil auch. Vielleicht kannst du noch kurz was zum Salzhandel sagen, der ja in dieser Region auch eine wichtige Rolle spielt.
Ja, der Salzhandel. Also das mit dem Salzhandel ist gar nicht so einfach, weil das ist auch während meiner Recherchen aufgefallen, dass es bis heute kaum Arbeiten zum Salzhandel gibt. Also weder zu Preußen, schon gar nicht zu Spanien, wenig auch zu Polen-Litauen. Aber um es vielleicht ganz kurz zu skizzieren, also Preußen verfügte selbst über Salzvorkommen, die aber gerade mal für die Versorgung des heimischen Marktes ausgereicht haben. Sie waren auch staatlich monopolisiert. Sie kamen auf jeden Fall nicht in Frage für den Exporthandel. Dazu muss man dann eben auch wissen, dass in Polen, Litauen, der König das Monopol auf den Salzhandel hielt und Polen verfügte selbst über Steinsalzvorkommen. Diese Vorkommen sind dann aber im Zuge der Teilung Polen-Litauens an Österreich gefallen. Das heißt, dieses restliche Gebiet Polen-Litauens hatte kein Zugriff mehr auf diese Salzvorkommen, war also durch auf die Versorgung von außerhalb, also aus dem Ausland angewiesen. Und da setzt der Plan der preußischen Seehandlung ein, Salz aus Übersee, aus Frankreich und Spanien zu importieren und in Polen-Litauen abzusetzen. Ja, Salz ist ein Konsumgut, das man täglich benötigt. Also man konnte sozusagen relativ auf dem Papier zuverlässig kalkulieren. Ja, und dieses Salz sollte unter anderem aus Spanien kommen. Aber auch in Spanien gilt das, was für Preußen gilt, dass die heimischen Salzvorkommen, zum Beispiel aus den Salinen von Cadiz, erstmal zur Versorgung des heimischen Marktes herangezogen worden sind. Und da muss man gucken, wo kommt dieses Salz eigentlich tatsächlich her? Also es ist schon Salz, Salz aus dem spanischen Königreich, aber das ist Salz, das ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt, aber in Cadiz gehandelt wird und dann den Weg auf die nordosteuropäischen Märkte gefunden hat.
Auch wieder mit Hilfe der Seehandlung.
Dann hier mit Hilfe der Seehandlung, aber vorher waren es eben die Königsberger Kaufleute, die diesen Salzhandel bestritten haben. Es waren die Danziger Kaufleute, die den Handel bestritten haben. Jahrzehnte zuvor waren es die Stettiner Kaufleute, die einen solchen Handel bestritten haben. Ja, aber auch durch diese staatlichen Eingriffe haben diese Kaufleute ihre Handelsgrundlagen verloren. Ja, das sind also auch unglaubliche Transitionen, die damit eingeläutet worden sind. Das ist also nicht nur der Fall, dass Polen-Litauen maßgeblich davon betroffen war, sondern auch die heimische Kaufmannschaft hat diesen, kann man schon so sagen, diesen Rückschlag hinnehmen müssen.
Also eine sehr durchdachte Verknüpfung quasi von territorialer Expansion und Wirtschaftsinteressen, die man da beobachten kann. Dann möchte ich nochmal zu den napoleonischen Kriegen kommen. Auch die hatten wir ja schon angesprochen. Man sieht so ein bisschen das gleiche Muster vielleicht wie nach dem Siebenjährigen Krieg. Also es gibt einen Krieg, es gibt eine wirtschaftliche Schieflage. Preußen ist wirtschaftlich am Boden. Und dann kommt sozusagen die Seehandlung ins Spiel. Also wie reagiert sie nach den napoleonischen Kriegen auf diese Krise?
Ja, also unmittelbar nach den napoleonischen Kriegen ist die Seehandlung ja noch dem Finanzministerium unterstellt. Also ist dann auch vor allem mit der Einziehung der Kriegskontribution beauftragt. Die Stunde der Seehandlung schlägt dann eigentlich erst so richtig im Jahr 1820, als sie dann ein unabhängiges Finanz- und Handelsinstitut unter der Leitung Christian von Rothers wurde. Und das ist eigentlich, glaube ich, schon eine der spannendsten Phasen in der Geschichte der preußischen Seehandlung, weil hier diese Kumulation an Aufgaben, die sie übernommen hat, ja, als Industrie- und Gewerbetreibende, als Handelsinstitut, als Bank, ja, als Finanzier der Industrieförderung, aber auch als Finanzier des Staates. Und das hat zwar vielleicht jetzt nicht unmittelbar mit der Seehandlung zu tun, hängt aber doch mit dem zusammen, was dann ab 1820 passiert. Und zwar um 1818 steht der preußische Staat kurz vor dem Bankrott. Ja. Und es gelingt nur mittels einer ausländischen Anleihe auf dem Londoner Kapitalmarkt, diesen Staatsbankrott abzuwenden. Der Chefverhandler für diese Anleihe mit dem Bankhaus Rothschild in London war Christian Rother, der dann eben zwei Jahre später die Leitung der Seehandlung übernahm. Und hier ist natürlich auch interessant wieder zu sehen, wie auch Bankgeschäfte mit Handel und Industrieförderung verknüpft waren. Rother und die Seehandlung haben 1822 eine weitere Anleihe bei Rothschild platziert oder mit Hilfe von Rothschild platziert. Das war dann die erste sogenannte Seehandlungsanleihe, die überhaupt erst den finanziellen Spielraum geschaffen hat, damit die Seehandlung diese überseeischen Projekte oder diese Projekte zur Förderung von Industrie und Handel angehen konnte. Ja, und das ganze Anleihegeschäft blieb auch in der Folge weiterhin Bestandteil des Aufgabenfelds der preußischen Seehandlung. Also insofern, es sind die unmittelbaren Auswirkungen der napoleonischen Kriege, die über die Seehandlung aufgefangen werden sollen. Ja. Letztendlich muss man auch mal ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht diesem Narrativ anheimfällt, dass es hier diese Notwendigkeit gab, dass man sozusagen nur darüber diesen Rückstand oder diesen wirtschaftlichen Zustand überwinden konnte. Aber das ist letztendlich die Variante, für die man sich in Preußen entschieden hat. Die preußische Seehandlung sollte diese Transformation der preußischen Wirtschaft übernehmen. Das war ihre Aufgabe. Dafür hat sie auch ihre Unabhängigkeit vom Finanzministerium erlangt. Was aber letztendlich dazu auch führte, dass sie diese unglaubliche Macht auch erhielt, dann eines der größten Staatsunternehmen Preußens zu werden, mit einem unglaublichen jährlichen Gesamtumsatz, was dann aber letztendlich dann auch zu Last wurde. Die fehlende Flexibilität, ja, die Bremsung der privaten Kaufmannschaft oder auch der privaten Unternehmerschaft und zugleich auch mit Christian von Rother hatte man dann auch einen Akteur, der ja nicht nur Leiter der Seehandlung war, sondern in den 40er Jahren auch noch Leiter der Königlichen Bank wurde, der auch noch diverse andere Posten innehatte und damit mit dieser Ämterkumulation auch wieder unglaublich viel Einfluss hatte und damit ganz wesentliche Liberalisierungsbestrebungen in Preußen auch ausgebremst hat. Aber wie gesagt, man muss auch mal ein bisschen vorsichtig sein in der Bewertung, ob das jetzt alles nötig gewesen ist oder nicht oder ob es nicht auch noch andere gegeben hat. Ich will nur damit verdeutlichen, dass es jetzt hier kein Sonderweg gegeben hat oder dass das jetzt hier irgendeinem teleologischen Narrativ entsprechen sollte.
Es hätte auch anders funktionieren können. Ja, werfen wir nochmal einen Blick sozusagen über Europa hinaus, also auf den Atlantik. Die napoleonischen Kriege haben ja einerseits den gesamten Atlantikhandel oder Welthandel stark beeinflusst und sorgten dann ja auch für noch weitere Entwicklungen, nämlich die Unabhängigkeit Haitis, also vorher französische Kolonie, und dann eben folgend auch die Unabhängigkeiten der spanischen Kolonien in Mittel- und Südamerika. Also ein neues Feld an Absatzmärkten und Playern, sage ich mal, im atlantischen Raum. Wie hat denn das auch den den transatlantischen Handel dann nachhaltig beeinflusst.
Diese Entwicklungen haben den transatlantischen Handel natürlich maßgeblich beeinflusst. Du hast es ja auch schon angedeutet, also wir erleben hier das Ende dieser kolonialen Ordnung im atlantischen Raum, sei es jetzt im spanischen Atlantik oder im französischen Atlantik. Zuvor gab es auch die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, also Großbritannien verliert seine nordamerikanischen Kolonien und plötzlich tritt da ein neuer Akteur auch im transatlantischen Raum auf, der sich innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem Big Player entwickelt. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Um es vielleicht mal am Beispiel der spanischen Kolonien zu skizzieren. Also bis in die 1760er Jahre, auch natürlich darüber hinaus, war der Handel mit den Kolonien Spaniens sehr stark reglementiert. Ich habe jetzt die 1760er Jahre betont, weil bis in diesen Zeitraum der spanische Hafen Cadiz der Monopolhafen für den spanischen Kolonialhandel war. Das heißt, man durfte nur über Cadiz nach den spanischen Kolonien Handel treiben und aber auch nur, wenn man Untertan der spanischen Krone war oder wenn man über besondere Lizenzen verfügte oder über Privilegien. Die flämischen Kaufleute, die ehemals Untertan der spanischen Krone, hatten solche besonderen Privilegien für den Kolonialhandel. Und für Ausländer gab es nur sehr wenige Möglichkeiten, an diesem Kolonialhandel zu partizipieren. Also entweder über spanische Strohmänner oder wenn man eine spanische Familie eingeheiratet hat. Also es ist schon auf dem Papier ein sehr streng reglementiertes System. Aber wie immer gilt auch, was auf dem Papier steht, ist nicht unbedingt Teil der historischen Praxis. Ja, also es gibt immer Schlupflöcher, es gibt den Schmuggelhandel, das muss man natürlich immer auch mit bedenken, auch wenn wir es nicht quantifizieren können. Aber es gibt diese Schlupflöcher. Auch das ist Teil dieser Geschichte des atlantischen Handels. Was dann passiert, ist, dass die Kolonien ihre Unabhängigkeit erlangen und damit dieses spanische Kolonialsystem seine Ordnung verliert. Du hast es bereits erwähnt, es gibt dann neue Akteure, neue Märkte entstehen, beziehungsweise alte Märkte werden plötzlich geöffnet und stehen für den Handel frei zur Verfügung. Man muss seine eigenen wirtschaftlichen Interessen, seine handelspolitischen Interessen nicht mehr an die spanische Krone adressieren, sondern an diese jungen Republiken und ist in der Lage, diese an die jungen Republiken selbst zu adressieren. Was natürlich insofern auch spannend ist, weil dann ganz neue Konflikte entstehen, aber auch ganz neue Kooperationen, die es vorher in der Form nicht gegeben hat. Es gibt neue Beteiligungen von Kaufleuten, die vorher von diesem Handel ausgeschlossen waren oder nur mittelbar dorthin handeln konnten. Und aber auch der preußische Staat hat natürlich ein großes Interesse daran, diese Kolonien oder diese ehemaligen Kolonien und diese neuen Absatzmärkte für die eigene preußische Wirtschaft nutzbar zu machen.
Ein weiterer Bereich, den du dir noch angesehen hast in diesem Zusammenhang, ist ja das preußische Konsularwesen. Du hast gesagt, das hat dich letztendlich sogar zu diesem Thema mehr oder weniger hingeführt. Kannst du dazu nochmal kurz sagen, wer waren denn diese Konsuln und wie passten sie in dieses Handelssystem rein und welche Rolle spielten sie dann auch in der preußischen Handelspolitik?
Ja, also man muss dazu sagen, dass die Entwicklung des preußischen Konsularwesens vergleichsweise spät eingesetzt hat. 1711 oder 1713 wird erstmals überhaupt ein preußischer Konsul ernannt in Lissabon. Und das ist ein französischstämmiger Kaufmann, der sich seiner Steuerpflichten in Lissabon entziehen möchte und deswegen um das Konsulat in Lissabon bittet, weil diese Konsulatsposten auch immer mit Privilegien und Steuererleichterungen verbunden waren. Zu dieser Frage, wer sind diese Konsuln? Diese frühen Konsuln sind allesamt Kaufleute, die auf Eigeninitiative die Einrichtung eines Konsulatsposten erbeten. Das ist tatsächlich auch nicht ungewöhnlich, das haben wir in anderen Fällen auch. Also zu dieser Zeit verfügten eigentlich nur Frankreich und Großbritannien über ein professionalisiertes Konsularwesen. Und Preußen ist ein typisches Beispiel dafür, für eine nachziehende Entwicklung, die aber wie so oft vor allem von den Kaufleuten initiiert wurde. Und auch hier muss ich wieder auf die Kaufleute aus Neuchâtel zu sprechen kommen, weil einige dieser Konsuln stammen eben aus Neuchâtel. Ich habe Cadiz erwähnt. Der erste wirklich offiziell ernannte Konsul in Cadiz stammte aus Neuchâtel, auch wenn er in der Literatur meistens als Genfer oder als Genuese bezeichnet wird, der Sylvester de Livron ist ein Kaufmann aus Neuchâtel gewesen, der diesen Konsulatsposten dann auch als Generalkonsul bekleidet hat und das auch dann über 10 Jahre lang. Also wir haben im 18. Jahrhundert ausschließlich Kaufleute auf diesen Posten. Preußen selbst erlässt erst 1796 ein sogenanntes Konsularreglement, also überhaupt erstmals eine Sammlung an Vorschriften, eine Handreichung mit Pflichten und Rechten der Konsuln, die als ein Beginn der Professionalisierung des Konsularwesens verstanden werden können im preußischen Kontext. Und man beginnt dann auch nach 1815, also nach den Napoleonischen Kriegen, stärker darauf zu achten, dass diese Kaufleute, die da berufen werden, also auch wirklich Preußen oder zumindest Deutsche sind. In Ausnahmefällen konnten auch Ausländer, also nicht deutsche Kaufleute, diese Posten besetzen. Aber man hat viel, viel stärker als im 18. Jahrhundert noch auf die Qualifikation der Bewerber geachtet. Wir haben das im 18. Jahrhundert häufig gesehen, wenn man sich die Quellen anschaut, dass das einfach Kaufleute sind, die nur sagen, ich möchte diesen Konsulatsposten bekleiden, vielleicht noch eine nette Begründung dazu liefern, aber jetzt keiner wirklichen Prüfung unterzogen werden. Es wird höchstens geprüft, ist der Kaufmann bekannt, ist sein Handelshaus solide, und mehr wurde darüber hinaus in der Regel nicht abgefragt. Tatsächlich sind dann auch an Orten Konsulatsposten entstanden, wo es eigentlich hieß, es hätte gar keinen Nutzen, außer für den Kaufmann selbst. Das hat es auch durchaus gegeben. Aber es gibt auch einige Posten wie in Cadiz oder in Helsingør, wo der Staat durchaus ein Interesse an der Platzierung von Konsuln hat. Und im 19. Jahrhundert erlebt dann das Konsularwesen eine Professionalisierung. Es kommen immer mehr Vorschriften hinzu, die Anforderungen an den Posten steigen. Und im Falle Mexikos wird dann auch erstmals ein Beamter zum preußischen Generalkonsul ernannt, kein Kaufmann. Ja, aber diese Berufskonsuln sind in Preußen im 19. Jahrhundert eher die Ausnahme. Es bleibt bei diesen sogenannten Wahlkonsuln, also bei Kaufleuten, die diese Posten ehrenamtlich oder nur gegen eine geringe Bezahlung übernommen haben.
Also auch erstmal so ein bisschen wieder Wildwuchs, der dann nach und nach sich etwas professionalisiert.
Ja.
Und dann zusammen sozusagen als wichtiger Teil der Wirtschaftspolitik sich auch.
Ja, vor allem dann im 19. Jahrhundert. Also die Konsuln sind im 19. Jahrhundert für die Merkantilpolitik Preußens oder die spätere Außenwirtschaftspolitik Deutschlands, also des Kaiserreichs, nicht mehr wegzudenken. Ja. Und weil du auch, das jetzt als witzige Anekdote vielleicht noch, weil du vom Wildwuchs gesprochen hast. Im 18. Jahrhundert hat die preußische Verwaltung mitunter keinen Überblick mehr darüber, wer eigentlich da als Konsul im Ausland unter preußischer Flagge oder so offiziell im preußischen Dienst fungiert. Ja, also das sieht man auch, wenn man mal die Akten durchblättert, dass teilweise Konsuln in Vergessenheit geraten sind, die aber dort vor Ort dieser Tätigkeit offiziell noch nachgegangen sind. Also das auch zum Thema Wildwuchs und Professionalisierung.
Ja, ist ja auch gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten irgendwie über so ein weltweites Netz. Und eine Herausforderung, wenn man Globalgeschichte schreibt, damit musstest du dich ja sicherlich auch auseinandersetzen, ist eben diese Vielzahl und Vielfalt, auch Vielsprachigkeit der Quellen, die teilweise dann wahrscheinlich auch ziemlich verstreut sind. Also welche Quellen hast du denn so vor allem genutzt und mit welchem Wildwuchs musstest du dich da auseinandersetzen?
Ich muss dazu sagen, dass ich schon großes Glück habe, dass ich mich mit der Geschichte der Seehandlung befasst habe, weil der Bestand der Seehandlung größtenteils in Berlin liegt und ein Teil davon eben in Stettin. Ich habe auch in Wroclaw noch Quellen gefunden, die für mich relevant waren. Aber der Großteil der Quellen liegt in Berlin und in Stettin. Jetzt muss man dazu sagen, so, ja, das ist eine globalgeschichtliche Arbeit, aber sie ist letztendlich auch die Geschichte dieser Institution Seehandlung. Damit ist auch klar, dass der Großteil meiner Quellen die Geschichte der Seehandlung und auch der Konsuln betrifft. Ich selbst habe dann aber natürlich trotzdem den Weg auch in weitere Archive gefunden. Ich bin nach Wien gefahren. Ich habe dort die Korrespondenz der spanischen Diplomaten in Madrid mir angeschaut, weil die sehr ausführlich über die Geschehnisse in Madrid und in Cadiz auch also darüber berichten. Und diese Quellen waren für mich sehr wertvoll, um einige Leerstellen auch zu rekonstruieren, die die preußischen Quellen nicht hergeben. Weil man muss auch dazu sagen, dass die Quellendichte fürs 18. Jahrhundert natürlich noch deutlich geringer ist als fürs 19. Jahrhundert. Das hat die Arbeit an dem Thema auch deutlich erschwert. Ich bin dann auf Einzelfunde gestoßen in Frankreich, in Madrid selbst. Ja, das war auch sehr hilfreich. Ansonsten habe ich das Rothschild-Archiv in London konsultiert, habe dort auch einige Wochen die Bestände gesichtet, muss dann aber auch feststellen, dass das viel zu viel Material ist und dass ich das für meine Arbeit gar nicht in der Form verarbeiten oder berücksichtigen konnte, wie ich es ursprünglich geplant habe. Ansonsten war die größere Herausforderung die Vielsprachigkeit der Fachliteratur. In der preußischen Geschichte sind wir immer damit konfrontiert, dass wir die Literatur auf Deutsch, Englisch, Französisch, vielleicht auch auf Polnisch vorliegen haben. Aber gerade wenn man dann jetzt global historisch arbeitet und sich auch mit den Marktbedingungen außerhalb Europas auseinandersetzt, dann kommt natürlich die spanischsprachige Literatur hinzu. Wenn man sich mit den Konkurrenzsituationen in Cadiz oder mit der Verflechtung mit dem niederländischen Raum anschaut, dann muss man sich auch die niederländische Literatur anschauen. Wenn man sich mit den personellen Verflechtungen der privaten Handelskompanien anschaut, dann muss man plötzlich auch schwedische oder dänische Literatur heranziehen. Und das war eigentlich die große Herausforderung, dann am Ende Literatur in 9 verschiedenen Sprachen herangezogen zu haben. Und dann muss man sich da durcharbeiten. Und wenn man die Sprache selbst nicht spricht, dann muss man mit jemandem zusammenarbeiten, der einem dabei behilflich sein kann. Und das ist glücklicherweise geschehen. Und da hatte ich auch Glück, dass ich einige Leute hatte, die mir da weiterhelfen konnten. Aber weil du im Vorfeld ja auch nochmal gefragt hast, was könnte auch ein spannender oder überraschender Fund gewesen sein. Also ich habe viele spannende Funde gehabt, wenig überraschende Funde tatsächlich. Aber man ist dann manchmal überrascht darüber, was es eigentlich mal gegeben hat an Quellen. Und man ist dann überrascht und dann bisweilen schockiert, wenn man erfährt, dass diese Quellen nicht mehr existieren. Und da hatte ich einige Momente im Geheimen Staatsarchiv, eine Archivarin, die mir mal eine Liste mit Quellen vorgelegt hat, die ausgesondert worden sind. Und da hatte ich gesagt, aber das sind die wichtigen und die spannenden Quellen gewesen, die für das Thema auch relevant gewesen wären. Und so jetzt in dem Wissen, okay, diese Quellen hat es mal gegeben, sie sind jetzt aber für die Forschung verloren. Ja, das ist überraschend, das ist auch frustrierend, aber ja, mit ein bisschen Abstand auch irgendwie ein bisschen witzig.
Das ist wahrscheinlich auch eins der frustrierendsten Gefühle. Also es war tatsächlich auch kein Kriegsverlust, sondern wirklich bewusste Aussortierung.
Also bewusste Aussortierung. Ich habe ja auch schon mal diese Nutzholzkompanie oder diese Nutzholzadministration erwähnt. In einer Monographie habe ich gelesen, dass der Gesamtbestand als Altpapier verkauft worden ist. Ja. Also diese Geschichte der Gesellschaft oder dieser Kompanie ist damit verloren. Also wir können vielleicht noch ein paar einzelne Anekdoten dazu erzählen, aber darüber hinaus wird es nicht mehr so viel geben, was wirklich bedauerlich ist. Und also eine Akte, die möchte ich gerne nur mal kurz zu sprechen kommen. Es gab in Cadiz eine deutsche Kaufmannsfamilie namens Böhl, die zu den größten deutschen Playern in Spanien, in Cadiz zählte. Ja, und es gibt ja immer in der älteren Literatur immer so ein bisschen diese Ansicht, die Seehandlung hätte nicht über ein gutes Geschäfts- oder Korrespondentennetzwerk im Ausland verfügt. Das versuche ich mit meiner Arbeit ja auch zu widerlegen. Ich bin auch der Meinung, dass mir das eigentlich auch ganz gut gelungen ist. Und Böhl ist eines dieser deutschen Häuser, mit denen diese Handlung in Spanien zusammenarbeitet. Und es gab im Geheimstaatsarchiv wohl eine Akte, die diese Geschäftsverbindungen der Seehandlung mit Böhl betraf. Und diese Akte ist ausgesondert worden. Das wäre jetzt für mein Thema natürlich herausragend gewesen, darauf zugreifen zu können. Aber das ist diese Schwierigkeit, wenn man auch diese frühe Geschichte der Seehandlung aufarbeiten möchte, dass gerade solche Akten entweder ausgesondert sind oder man weiß, es hätte hier eigentlich etwas dazu geben müssen, aber es gibt dazu nichts mehr. Man kann es nicht rekonstruieren, man muss also mit dem arbeiten, was vorhanden ist. Kann frustrierend sein.
Und dann ist es wieder die Kunst des Historikers, das Beste irgendwie draus zu machen. Vielleicht hast du am Ende nochmal paar Tipps für Literatur, die noch nicht ausgesondert ist im Idealfall. Vielleicht auch nicht ganz in neuen Sprachen, aber einfach, wenn man sich noch ein bisschen weiter mit der Seehandlung beschäftigen möchte oder mit der preußischen Wirtschaftspolitik.
Ja, also wenn man sich mit der Geschichte der Seehandlung befassen möchte, kann ich, auch wenn sie schon 45 Jahre alt ist, weiterhin die Monographie Wolfgang Radkes empfehlen. Ich glaube, dass generell die Arbeiten Radkes zur Seehandlung werden auf eine gewisse Art und Weise immer zeitlos bleiben, weil da so viel Grundlagenarbeit und so viel Gründlichkeit drin steckt. Wer soll das neu erzählen? Also da würde mir jetzt niemand dazu einfallen. Ansonsten auch die Arbeiten Rolf Straubels, gerade die Arbeiten zu Karl August Struensee, seiner Monographie zu Friedrich Christoph von Görne, aber auch zu den Städten Königsberg und Memel, weil er dort auch die Geschichte der Seehandlung immer wieder mit aufgearbeitet hat. Und ich frage mich, ich weiß nicht, ob das einfach übersehen wird manchmal, weil man das jetzt nicht immer sofort mit der Geschichte der Seehandlung in Verbindung bringt. Aber ich würde sagen, dass auch Rolf Straubel eigentlich einer der besten Kenner der Geschichte der Seehandlung ist und diese Arbeiten eigentlich da auch noch stärker berücksichtigt werden müssten. Zur preußischen Geschichte selbst oder auch zur preußischen Wirtschaftsgeschichte im globalen Kontext, die im letzten Jahr erschienene Monographie von Anka Steffen, Am leidenden Faden, eine Wirtschaftsgeschichte Schlesiens im globalen Kontext, wirklich aus meiner Sicht eines der wichtigsten Bücher der letzten Jahre und Jahrzehnte. Also da unbedingt einen Blick hineinwerfen. Ansonsten kann ich die Arbeiten Jutta Wimlers zur Geschichte oder zu den globalen Verpflichtungen Berlins und Preußens in der frühen Neuzeit empfehlen. Auch die Geschichte des Lagerhauses, die sie gerade bearbeitet. Und Jutta Wimler ist dann auch Fellow der preußischen Seehandlung am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Und wenn man sich für die Geschichte dieser privaten Monopolkompanien besonders interessiert, dann kann ich hier die Arbeiten von Felicia Gottmann besonders empfehlen.
Ja, damit wären wir dann auch am Ende unserer heutigen Folge. Also vielen Dank für diesen Einblick, für diesen globalen Überblick quasi über preußische Wirtschaftspolitik in Europa, im Atlantik, die Tätigkeit der Seehandlung und ja, wirklich spannende Entwicklungen, die, wie du schon sagst, noch viel zu wenig beachtet wurden in einer sehr auf sich konzentrierten preußischen Nationalgeschichtsschreibung. Ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial und ich hoffe, du hast hier so einen kleinen Einblick geben können in auch noch Anknüpfungspunkte, wo mehr geforscht werden kann und sollte. Vielen Dank, Felix, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gern auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.